250 Jahre USA, ein tragischer Todesfall eines Deutschen in amerikanischer Abschiebehaft und ein Reformpaket in Deutschland, das mehr Erwartungen dämpft als weckt. Es gibt einiges einzuordnen. Wir legen los.
Hier ist Biz & Beyond, der Podcast von und mit Sandra Navidi und Ulrich Reitz.
Sandra, hi.
Hi, Uli.
Du hattest ja gestern eine lange Rückreise. Bist du wieder gut in New York gelandet?
Ja, es ist schön warm hier. Also gestern waren es 40 Grad. Es ist wie ein Backofen. Als ich in meine Wohnung gekommen bin, ich bin halt zurückgewichen, als ich die Tür aufgemacht habe, weil ich bin auf dem obersten Stockwerk über drei Himmelsrichtungen, aber die Hauptseite ist Süd. Das heißt, der Balk, also einmal die ganze Stadt lädt sich richtig auf mit Hitze und dann die einzelnen Gebäude auch. Wir haben ja oben, das Dach sind alles Flachdächer sozusagen, wo man oben auf dem Dach rumlaufen kann. Da stehen Gartenmöbel und das können alle Bewohner nutzen. Das heißt, da strahlt auch nochmal die ganze Zeit die Sonne drauf. Und wir haben zwar überall Klimaanlagen, was super ist, ich natürlich auch hier in der Wohnung. Auf der anderen Seite, wenn es so heiß ist, was bei uns die Norm ist im Sommer, dann kriegen wir auch immer Warnungen, dass wir abends die Waschmaschine anstellen sollen und die Spülmaschine und tagsüber keinen Strom oder möglichst wenig verbrauchen sollen, weil unsere Infrastruktur ist so veraltet und die Elektrizität so schwach, dass die größte Sorge ist, dass der Strom ausfällt. Und wenn das der Fall sein sollte, könnte ich in meiner Wohnung auch nicht mehr bleiben. Also dann würden es sicherlich hier an die oder über 50 Grad sein.
In Deutschland war es ja auch sehr heiß die letzten Wochen und irgendwie kommt wohl wieder eine Hitzewelle. Aber das ist dann ein Punkt, wo du hast ja den Vergleich zu Deutschland, da würdest du sagen, Deutschland ist besser aufgestellt oder wie siehst du es?
Also in Deutschland war es auch schon sehr, sehr warm. Es gab ja Rekordtemperaturen, aber mein Vater beispielsweise war in letzter Zeit häufig im Krankenhaus. Da war es nicht ganz so heiß, aber da war es auch zum Teil warm, wenn ich ihn besucht habe und ich konnte nicht fassen, ich weiß gar nicht, wann das war, vor 3 Monaten, ich konnte nicht glauben, dass es im Krankenhaus keine Klimaanlage gibt. Also das war mir überhaupt nicht nachvollziehbar, gerade wenn überhaupt, dann doch da. Und jetzt während der Hitzewelle, wo ich da war, habe ich eben auch in Nachrichten und auf Social Media gesehen, unter welchen Bedingungen da das Krankenhauspersonal arbeiten muss und die Patienten auf der Herzstation leiden. Also das kann man schwer verstehen, wieso Europäer sich da so gegen wehren, wenn es doch überlebenswichtig ist.
Naja, ist eine Sache der Finanzierung. Ne? Den Kliniken geht es jetzt nicht so gut und die sind wahrscheinlich genauso wie Schulen und andere öffentliche Gebäude auch nicht so optimal vorbereitet. Das wird noch was, wenn jetzt wirklich dieser Klimawandel immer mehr spürbar wird. Dann, glaube ich, wird es mehr Klimaanlagen geben müssen.
Naja, das eine ist ja die Installation der Klimaanlagen. Das andere ist, wie viel Strom kostet das? Also wenn ich hier den ganzen Sommer die Klimaanlage laufen lasse, dann, also wir haben als Wohnungseigentümer eine Nebenkostenabrechnung, die hat sich auch gewaschen. Und Elektrizität ist aber separat davon. Die muss ich direkt an das also ConEd heißt das hier, ConEdison, bezahlen und das merkst du schon, dass die Klimaanlage sehr, sehr viel Strom verbraucht und richtig reinhaut in die Elektrizitätsrechnung, eindeutig. Aber ich habe dann auch gelesen in Deutschland, dass wenn die Entscheidung anstand, manche Klinikmanagements gesagt haben, nee, wenn wir das jetzt hier machen, auch in dem Neubau, dann wollen die anderen älteren Gebäude auch Klimaanlage haben und dann hat man davon abgesehen. Also ich finde es, ich meine, im Zug gibt es ja zum Beispiel Klimaanlage. Da könnte man ja dann auch sagen, nö, da müssen die Leute an die Fenster aufmachen. Da muss man dann durch. Also irgendwo, keine Ahnung, ich kann es ehrlich gesagt nicht verstehen. Und da kommt mir Deutschland, ich ergreife immer Deutschlands Partei und ich will immer, dass es Deutschland gut geht. Aber da kommt mir Deutschland dann manchmal wirklich vor wie ein Entwicklungsland. Und auch von der, okay, das stimmt, wenn dann Deutsche nach New York kommen oder Amerika, das stimmt, dass die Amerikaner übertreiben, auch im Büro ist es immer so, dass die Männer die Anzüge tragen oder jedenfalls Hemden mit T-Shirt drunter, die drehen die Temperatur immer runter und die Frauen im Sommerkleid, die kommen dann drehen die Temperatur wieder hoch und dann geht das back forth, es sei denn, es ist zentral eingestellt. Ja, es stimmt, hier ist es oft zu kalt, aber das muss man ja nicht so einstellen. Und von daher verstehe ich den Widerstand der Deutschen nicht ganz. Wir haben ja auch Infrastrukturschwächen, das ist ganz klar. In New York würde ich lobend hervorheben, das öffentliche Personennahverkehrsnetz, das ist super. Aber zum Beispiel unser und das müsste auch zum Teil erneuert werden, unser Kanalisationsnetz ist extrem rückständig. Also zum Beispiel gestern, als ich vom Flughafen nach Hause gefahren bin, Gott sei Dank war ich angeschnallt, sonst hätte ich mir vielleicht eine Gehirnerschütterung geholt, weil die Schlaglöcher hier in den Straßen sind extrem. Also da muss man aufpassen, dass man nicht gegen das Fahrzeugdach prellt, weil für eine Weltstadt ist es auch schlecht. Aber das ist nochmal die eine Sache, Klimaanlage. Wie gesagt, wenn hier bei mir das Elektrizitätsnetz ausfallen würde, was ja schon passiert ist, zumindest stundenweise, dann muss ich die Wohnung hier verlassen. Da kann ich nicht da drin bleiben. Das geht nicht. Und
wo gehst du hin? An den Supermarkt, in die Fleischtheke oder wo geht man dann so hin?
Ja, nee, ich dachte, ich bin ganz schlau, weil hier sind ganz viele Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen in der Nähe. Und dann hatte ich auch letztens bei Ärzten gesagt, ja, dann brauche ich halt nur 2-3 Blocke weitergehen, dann gehe ich da irgendwo rein. Und dann sagten die, nee, auf die Idee sind auch schon andere gekommen, die lassen dann keinen rein. Und es gibt aber auch hier Kühlzentren, aber die muss man natürlich vorher recherchieren, weil ich würde ja keine Klimaanlage haben, weil der Strom ausfällt. Wenn der Strom ausfällt, kann ich vielleicht auch nicht mal googeln, wo die sind. Also ich glaube, so ein kleines Notfallpaket für Megahitze zu haben, ist auch nicht schlecht.
Dann drücke ich dir die Daumen, aber wer eine gute Aussicht hat, muss leiden oder zumindest manchmal, aber trotzdem. Hohe Temperaturen. Washington feiert trotzdem der 250. Geburtstag der Nation mit Feuerwerk, mit einer Hitzewelle und mit einem Präsidenten, der ankündigt, eine besonders lange Rede zu halten. Auf was stellst du dich ein?
Alles, was Donald Trump anpackt, wird ein Rohrkrepierer. Schauen wir uns sein Fest an, was er da veranstaltet in Washington. Ich meine, das sind 3 Leute. Das ist so dermaßen grottenschlecht. Die hatten ja versucht, durch Täuschungsmanöver Stars zu verpflichten und irgendwie dahin zu locken. Und alle, die spitz gekriegt haben, dass das im Grunde genommen, das hat Trump ja auch offen so gesagt, er will das rebranden, diesen 250-jährigen Geburtstag, in ein Trump-Jubiläum. Und dafür wollten sich natürlich die Stars nicht einspannen lassen. Und ob das jetzt dieser Pool ist, der Reflecting Pool oder diese Veranstaltung oder was auch immer, Iran, alles geht drastisch den Bach runter. Nur Trumps persönliches Konto, das steigt immer mehr.
Sprechen wir gleich drüber. Wie ist denn die Stimmung in New York? Merkt man das? 250 Jahre Unabhängigkeit der USA. Ist irgendwie Feierlaune auch in New York?
4th of July ist ein großes Fest jedes Jahr, traditionell. Da trifft man seine Freunde, seine Familie, man ist draußen, man hat Barbecue, man guckt Sportveranstaltungen. Das ist, so sind die Leute hier aufgewachsen. Das ist schon wichtig. Ein Nachteil in Amerika ist, dass sie so wenig Urlaubstage haben. Das heißt, wenn Feiertage sind, reisen alle gleichzeitig. Also alle Straßen sind verstopft, die Flughäfen sind verstopft und dann kommen alle am gleichen Tag mehr oder weniger zurück. Und bei 4th of July verreisen auch viele oder machen zumindest Kurztrips. Ich bin ja jetzt gerade erst zurück. Die Stadt ist sehr ruhig, also jedenfalls die Upper East Side, wo ich wohne. Ich war auch eben kurz im Central Park. Es ist enorm heiß hier. Also ich bin schon relativ fit, kardiovaskulär, aber das ist schwer erträglich. Wenig Leute auf den Straßen, wenig Leute im Supermarkt, wenig Leute in der Bank. Auch Central Park war sehr ruhig. Das liegt zum Teil sicher an der Hitze, aber viele Leute haben die Stadt verlassen. Aber grundsätzlich, ja, es ist ein Anlass zum Feiern. Allerdings, was du überall in den Medien mitbekommst, ist, die Preise von Fleisch, von Grillfleisch, waren noch nie teurer, vom Burger, alles, was man so braucht für die Familie und Freunde, um das zu feiern. Und das drückt natürlich auf die Stimmung. Und Trump ist ein Riesenthema, dass er jetzt dieses ganze Ding an sich zieht. Und er schafft es ja immer, egal was passiert, sich zum Hauptthema zu stilisieren. Leute können im Erdbebengebiet Massen sterben. Er schafft es immer, das Thema so zu drehen, dass er im Mittelpunkt steht. Und so macht er das jetzt hier auch. Ich kann nur für New York als demokratische Blase sprechen, den Leuten stets bis oben.
Und jetzt wurde auch noch diese Woche bekannt, wie viel Geld er aus Kryptogeschäften, mehr als 1 Milliarde US-Dollar, hat er im vergangenen Jahr mit Kryptogeschäften gemacht, musste sich dafür quasi erklären. Ich meine, sorgt das nicht zusätzlich noch für, ja, Unbill?
Die es schon immer gewusst haben, dass es ein Verbrecher ist, ein Hochstapler, ein skrupelloser Krimineller mit hoher, höchster krimineller Energie und keinerlei Skrupeln. Für die kommt es natürlich nicht überraschend, auch wenn man mal eine Augenbraue hochzieht und sagt, das ist schon enorm von der Größenordnung her. Jetzt sind natürlich auch viele Trump-Investoren interviewt worden, weil wir hatten in den Schrott investiert. Ob das goldene Uhren sind, Bibeln, Gitarren, der ist sich ja für nichts zu schade. Auch Trump Duft, den ganzen Schrott, den er in seinem früheren Leben gebrandet und verkauft hat, das macht er jetzt als Präsident. Also unser Präsident, unwürdiger kann man sich ja nicht mehr verhalten. Es gibt keinen Gebrauchsartikel, der zu banal ist als Donald Trump, den sich nicht an den Hut heftet. Und da gibt es Leute, einfache Leute, die ihr ganzes Gespartes in diese Kryptowährung investiert hatten. Ein Mann zum Beispiel, der kursiert hier durch die Medien, der $33.000 verloren hat. Das war so alles das, was er hatte. Und dann hat er trotzdem gesagt, ja, das sind die Demokraten schuld. Die haben das geschortet. Also die schaffen das immer, ihren Guru von allen Zweifeln freizusprechen. Sagt, da kann ja nichts dafür, der arme Mann.
Hast du denn mal so einen Trump-Duft probiert? Wie riecht denn der?
Bestimmt nicht gut.
Ernsteres Thema, Sandra. Eine Geschichte, die in Deutschland diese Woche für große Wucht gesorgt hat. Ein 85-jähriger Deutscher ist im Eisgewahrsam, also in der Abschiebehaft quasi, verstorben. Erzähl unseren Hörern kurz, was da passiert ist.
Ein 85-jähriger Mann ist über die mexikanische Grenze in die USA gekommen, ist dann von den Grenzbeamten festgehalten worden, in Eisgewahrsam genommen und ich glaube dann später in eine Pflegeanstalt überstellt worden. Aber es hätte jedem normalen Mensch aus humanen Gesichtspunkten klar sein müssen, jemand, der auf die 90 zugeht, der offensichtlich verwirrt war, dass man den nicht in ein Eisgefängnis steckt, wo nach allen Berichten die schlimmsten, wirklich allerschlimmsten Bedingungen herrschen. Keine Hygiene, kein richtiges Essen, keine, also entweder sehr hohe oder sehr, sehr niedrige Temperaturen, was ja auch schon eine Art ist, die Leute zu foltern, Licht 24 Stunden am Tag, keine Krankenversorgung. Also wer da Diabetes hat oder oder Herzmedikamente braucht, ist da aufgeschmissen. Die kriegt er im Zweifel nicht, sagen die ja selber Schuld, eigenes Problem. Und in der früheren Administration hätte man direkt gesagt, hätte man das Konsulat angerufen, gesagt, hier ist jemand bei uns rübergelaufen, kann sich da mal jemand von euch kümmern, dass der nach Deutschland zurücktransportiert wird. Aber nein, es gibt ja Kopfgelder. Also diese Grenzbeamten, die müssen ja Quoten erfüllen und die bekommen wohl ein Kopfgeld für jeden, den sie einliefern. Ob das jetzt ein Kind ist oder ein 85-Jähriger. Und es häufen sich ja die Todesfälle in Eisgewahrsam. Und das Schlimmste ist, dass jetzt die Verpflichtung zur Publizierung dieser Daten abgeschafft worden ist. Das heißt, demnächst kann es da Massentodesfälle geben. Jedenfalls ist die Behörde an sich nicht mehr verpflichtet, das zu veröffentlichen. Es war nur eine Frage der Zeit oder beziehungsweise es sind schon Leute mit anderen Staatsangehörigkeiten dort verstorben. Das hat nur nicht für viel Aufmerksamkeit gesorgt, weil die zum Beispiel aus irgendeinem Land aus Südamerika gekommen sind. Und dann gibt das nicht so ein Presseecho.
Kriegt man das überhaupt mit im politischen Washington oder verpufft das in der Nachrichtenlage einer 250-Jahr-Feier?
Das kann ich nicht so gut beurteilen, weil ich habe die Überschrift gesehen und mir fiel es natürlich sofort ins Auge, weil es ein Deutscher war. Und dann diese Spezialfallgestaltung, dass er 95 war, das kommt nicht so oft vor, dass Leute in dem Alter wegen Grenzübertretungen festgesetzt werden. Aber grundsätzlich, mein, dieses Eis-Thema, Donald Trump will ja den Buchstaben N jetzt davor setzen auf die Uniform, dass es nice, also nett heißt, anstatt Eis, was ja auch ein Hohn ist. Aber es sind immerhin zwei US-Amerikaner erschossen worden vor, wann war das, 3 Monaten, 4 Monaten. Und das, ich meine, das schwelt im Hintergrund, im Untergrund. Ich sage immer, wer jetzt nach New York kommt, der kriegt nicht wirklich mit, dass sich die Lage so grundlegend verändert hat als Tourist oder als formell Businessreisender. Du siehst es nicht im Straßenbild, du fühlst es vielleicht auch als Fremder nicht so. Aber für die Leute, die hier wohnen und die Nachrichten kleinteilig mitbekommen und verarbeiten, ich sage immer, hier haben alle Angst und solche Nachrichten sind nicht vertrauensbildend.
Jetzt habe ich gelesen, dass ICE die Verhaftungszahlen gerade auf rund 2000 Verhaftungen pro Tag hochschraubt. Das ist etwa das Fünffache des früheren Wochenendschnitts. Das ist ja keine Randnotiz mehr, das ist ja eine politische Entscheidung. kurz vor diesem Nationalfeiertag. Ist das Zufall oder glaubst du, dass Trump genau jetzt ein besonderes Exempel statuieren will?
Ich kann nur sagen, dass die Trump-Regierung und vor allen Dingen Stephen Miller und die Steve Bannons, die ja immer noch von außen zumindest lose angegliedert sind und große Influencer sind, genauso wie Tucker Carlson oder Megyn Kelly ist besonders fremdenfeindlich, die wollen alle, die eine dunkle Hautfarbe haben, die ein anderes kulturelles oder anderes ethnisches Erbe haben, vor allen Dingen Muslime, wollen die alle raus haben aus dem Land. Und Stephen Miller hat mal Donald Trump hat kolportiert vor Journalisten, dass Stephen Miller gesagt hätte, dass er im Endeffekt nur noch 100 Millionen Amerikaner hier haben will. Also alles, was nicht blütenweiß ist, soll rausgeschmissen werden. Wir haben es nicht von Stephen Miller selbst gehört, es würde aber total passen, immerhin hat es Donald Trump gesagt. Und ich glaube, in seinen Fantasien ist das das Ziel. Ob das jetzt für uns rational Denkende völlig abwegig wirkt und auch keinen Sinn macht, weder wirtschaftlich noch gesellschaftlich, was das für dramatische Konsequenzen hat, wenn man Communities auseinanderreißt. Weil, okay, viele sind vielleicht, haben Hilfsjobs, aber viele, die vor Jahrzehnten nicht legal hergekommen sind oder ihre Aufenthaltsgenehmigung sind ausgelaufen, das sind jetzt Lehrer, das sind jetzt Professionals, die haben Mittelklasse-Berufe, Mittelklasse-Existenzen, die haben Eigenheime und Hypotheken und Kinder, die auf der Uni waren und produktive Mitglieder dieser Gesellschaft sind. Wenn du die alle rausschmeißt, ich mag es mir gar nicht ausmalen. Noch ist es nicht so, aber wir sind erst anderthalb Jahre drin. Das kann sich noch dramatisch zuspitzen.
Und es gibt überhaupt keine Wahrnehmung, dass die Leute so ein bisschen bremsen? Also Trump läuft immer weiter, ne?
Es gab ja diese Demonstrationen und ich habe aus Deutschland vernommen, dass gesagt wurde, oh, guck mal, immerhin, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Millionen, das waren 7 Millionen, glaube ich, die protestiert haben. Aber weil die so verunglimpft werden als, wie sagt man, Antifa, also Antifaschisten und gewalttätig, haben die Demonstranten sich besonders friedfertig gegeben, damit sie bloß nicht in den Verdacht geraten, sie könnten Aggressionen provozieren. Das Ganze hatte dann den Effekt, dass es mehr wirkte wie eine Straßenparty. Also die sind dann zur Demonstration sozusagen gekommen in aufblasbaren Verkleidungen als Mickey Mouse oder diese blaue Comicfigur, whatever. Jedenfalls, man hat versucht, das mit ein bisschen Humor auch kritisch darzustellen. Aber es kam dann sehr naiv fast rüber. Es hat die Ernsthaftigkeit der Situation nicht widergespiegelt. Wenn Leute wirklich protestiert haben, ja, dann hat es auch Gewalt gegeben von der anderen Seite. Und wie gesagt, da sind 2 Leute erschossen worden. Und es gab viele Körperverletzungen. Viele Frauen sind brutal angegriffen worden. Also deswegen, ich glaube, es herrscht auch eine gewisse Hilflosigkeit. Wie soll man sich jetzt noch wehren? Donald Trump ist bis jetzt mit fast allem durchgekommen. Ab und zu gibt es mal einen kurzen Bremsklotz, wie jetzt zum Beispiel mit, dass man das Menschen, die hier geboren werden, dass die Staatsangehörigkeit bekommen. Das wollten ja die Trump-Administration, ist eine ihrer Hauptanliegen, das wollen sie unbedingt abschaffen. Jetzt ist die Rede davon, dass dann alle Frauen im geburtsfähigen Alter, die hier einreisen, sollen dann Schwangerschaftstests abgeben oder sterilisiert kommen oder werden. Also die absurdesten Social-Media-Posts von rechts außen gibt es jetzt dazu. Aber der Punkt ist, er kommt mit fast allen durch. Wir sehen es ja auch an der Korruption und an der Selbstbereicherung. Was soll Donald Trump denn noch stoppen? Ich weiß gar nicht, wie das aussehen würde. Okay, Gerichte hier und da setzen ihm was entgegen, aber die eigenen Republikaner nicht. Also wenn ihn überhaupt was stoppen kann, dann vielleicht seine Gesundheit. Aber von außen, wenn ich Donald Trump wäre, würde ich mich total ermutigt fühlen, noch mehr von dem umzusetzen, was ich vorhabe.
Es gibt eine republikanische Führungskrise, es gibt ein Machtvakuum im Senat. Was ist denn da konkret los?
Naja, das Unding bei uns ist ja, dass da, ich weiß gar nicht wie viele Octogenarians, also zahlreiche, die über 80 sind, mal ganz zu schweigen von der Riesenriege von 70-Jährigen und Mitch McConnell, der ist ja auch schon, ich weiß gar nicht, also deutlich über 80 meine ich, und hatte schon einige gesundheitliche Ausfälle und ist wohl zusammengebrochen und jetzt hört man nichts mehr. Aber das ist eben auch noch so ein Problem, dass es keine Altersgrenzen gibt, dass die, auch wenn die sehr reich sind und sehr einflussreich, die lassen nicht los von der Macht. Und das ist sicherlich auch ein Problem, was zu dem Phänomen Trump beigetragen hat, dass sie ihre Machtfülle und ihre Netzwerke, vor allen Dingen die persönlichen Netzwerke und ihr Geld, damit die Fäden in der Hand halten. Also Leute, die jünger sind, die weniger haben, die noch nicht so feste Netzwerke haben, die rücken gar nicht erst auf. Und das ist ein großes Problem.
Wie fragil ist denn die Führungsriege der Republikaner aus deiner Sicht?
Es gibt keine Führungsriege, es gibt nur Donald Trump. Und dann gibt es noch so ein paar rumrum wie Steve Miller und ja, noch so eine Handvoll Leuten, die sich mit Ach und Krach Susie Wiles oder ja, Marco Rubio, aber die werden alle gegeneinander ausgespielt. Das ist Survivor oder wie heißt diese Fernsehserie? Hunger Games. Das zelebriert Donald Trump ja gerne, dass er alle gegeneinander aufhetzt, damit keiner zu viel Einzelmacht hat und alle sich bekämpfen und um seine Gunst kämpfen. Ich habe jetzt auch wieder einige Interviews in der Zwischenzeit gehört von Leuten, da war Donald Trump nicht in der Nähe, wie die geschleimt haben. Das war Wahnsinn. Sowas hätte man früher nie gehört. Also die haben überhaupt keinen Stolz. Das heißt, Donald Trump entscheidet alles mehr oder weniger alleine. Die Leute versuchen, ihn zu beeinflussen und auf ihre Seite zu ziehen, wie die Israel-Lobby mit dem Krieg im Iran. Da gibt es eben einige Leute auch um ihn herum, die einflussreich sind. Aber im Wesentlichen, Donald Trump kann sich nicht rausreden, er ist irgendwie reingezogen worden in etwas. Er entscheidet das schon alles alleine.
Jetzt ist er ja auch mit dieser neuen Air Force One unterwegs, die er geschenkt bekommen hat. Hört man dazu was in der Öffentlichkeit?
Ja, klar. Also in den kritischen, Trump-kritischen Medien, was soll man dazu noch sagen? Außer es ist eine Schande. Das soll ein Wahrzeichen sein für Amerika, für das amerikanische Volk, für die Macht. Und jetzt haben wir ein Jet aus Katar, als ob wir es nötig hätten, komplett vergoldet, den Donald Trump praktisch, er hat die Verfügungsmacht dafür. Ich war kürzlich in einer Talkshow in Wien und da saß jemand auch von Donald Trumps Seite, der sagte, das wäre ja nicht von Donald, das würde ihm ja nicht gehören, das stimmt so nicht. Der wird seiner, oder ist zugesprochen oder gewidmet seiner Trump Library, aber er kann darüber verfügen. Und das ist ja der ganze Sinn und Zweck der Sache. Er will ja, wenn er aus dem, solange er im Amt ist, hat er ja die Air Force One. Er will ja dieses Luxusflugzeug haben, wenn er irgendwann mal vielleicht aus gesundheitlichen Gründen oder was auch immer, dass er privat mehr oder weniger dieses Flugzeug nutzen kann, ob das dann formell der Library, er wird ja wahrscheinlich der erste Präsident sein, der nach einer Amtszeit, so Gott denn will, nach einer Amtszeit, keine Bücherei hat, die ihm gewidmet ist, wie die Reagan Library, gibt's ja ganz viele. Er wird wahrscheinlich eine Art Hotel oder Erlebnis, irgendwas Kommerzielles draus zaubern, weil er gesagt hat, Bücherei ist zu langweilig, interessiert keine Socke. Wir machen was, was fun ist und wo man Geld dran verdienen kann. Und ja, da ist dieses Flugzeug, gehört da natürlich auch zu. Aber was soll man dazu noch sagen? Was sagen denn die deutschen Medien, die Öffentlichkeit dazu?
Ach, wir haben Bilder gesehen, wir haben Bilder gezeigt. Das ist ja so ein bisschen anders lackiert. Nicht dieses Blau, so wie der alte Chat war, sondern mit so einem roten Streifen und so. Sieht ein bisschen anders aus. Es wird wahrgenommen, aber wir haben natürlich andere Themen. Wir haben diese Woche, hat die Bundesregierung ihr großes Reformpaket beschlossen. Und das hat also ein bisschen, oder nicht ein bisschen, das hat vieles überdeckt.
Und was hältst du davon, vom Reformpaket?
Also meiner Meinung nach hat man da wirklich den geringsten Kompromiss als großen Durchbruch verkauft. 34 Einzelmaßnahmen, so knapp 8 Stunden Verhandlung im Kanzleramt, das ging schnell. Aber auch davor haben sich natürlich so Sherpas getroffen, haben das alles vorbereitet. Dann gab es ein tolles Foto im Garten des Kanzleramts. Und am Ende sagte der Kanzler selber den entscheidenden Satz, es sei kein großer Big Bang. Also wenn der Regierungschef sein eigenes Paket schon relativiert, bevor die Opposition den ersten Satz sagen kann, dann weißt du, wie das wirklich einzuordnen ist. Also die Wirtschaft wünscht sich mehr. Die sagen alle, es geht in die richtige Richtung. Aber denen ist natürlich die Energie zu teuer, die Steuern zu hoch, die Bürokratie immer noch zu üppig. Es gibt da Maßnahmen, also auch bei der Flexibilisierung der Beschäftigten. Also du kannst jetzt Verträge länger nochmal befristen und es gibt Lockerungen beim Kündigungsschutz. Aber es sind natürlich keine Maßnahmen, wo man sagt, okay, das ist jetzt der große Wurf, das bringt jetzt die deutsche Wirtschaft voran und es fehlt halt auch noch eine wirklich große Steuerreform. Man hatte sich ja erhofft, dass es da deutlich mehr als 20 Milliarden an Steuerentlastungen gibt, dass die wirklich viele Menschen spüren. Und jetzt sind wir bei 10 Milliarden. Das klingt viel, ist aber nicht viel, bezogen auf die deutsche Volkswirtschaft. Also das ist jetzt nichts, was die Binnenkonjunktur so ankurbeln wird, dass jetzt die deutsche Wirtschaft frohlockt. Also da gibt es noch einiges zu tun. Man sagt, das ist in Ordnung, aber jetzt müssen noch weitere Maßnahmen folgen. Und es sind ja bislang auch wirklich nur Absichtserklärungen. Ja, die müssen jetzt alles umsetzen, in Gesetzesform gießen. Da wird es noch manche Diskussionen geben. Und jetzt war zum Beispiel heute die Diskussion, man soll jetzt künftig, sagt die Bundesregierung, ab dem ersten Krankheitstag eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen. Und das machen natürlich Arbeitgeber so, wie sie wollen. Es gibt viele, die verlangen das ab dem zweiten, ab dem dritten Tag. Aber die telefonische Krankschreibung, die soll es jetzt nicht mehr geben. Und dann sagen manche natürlich, das ist jetzt keine Bürokratieentlastung. Das ist ja eher mehr Bürokratie. Und insofern wird jetzt in den nächsten Wochen sicherlich drüber gestritten. Drücken wir die Daumen, dass sie den Weg weitergehen, weil die deutsche Wirtschaft, die schwächelt ja wirklich momentan sehr immens.
Ich war jetzt gerade in Stuttgart. Ich bin auch von Stuttgart dann nach New York geflogen, weil ich gesprochen habe. Ich war eingeladen zu sprechen bei einer Veranstaltung von Südwestmetall. Das ist eine Interessenvereinigung. Da sind sehr viele Mittelständler vor allen Dingen auch, wie Autozulieferer und andere solcher Firmen Mitglied. Und also ganz tolle Firmen. Ich habe mit einigen Eigentümern gesprochen und ich kannte die nicht, aber die haben da ein paar hundert angestellt und sind in speziellen Nischen tätig. Also wirklich so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft auch. Und ich fand die erstaunlich offen in ihrer Kritik von Amerika, also jetzt auch vom Verband, die führenden Positionen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich kenne das eigentlich aus der Vergangenheit eher so, dass sich solche Leute zurückhalten und noch diplomatischer sind. Das habe ich nicht so vernommen, dass sie auch bei solchen Veranstaltungen bisher, das kriege ich manchmal auch gesagt, wenn ich einen Vortrag halte, seien Sie ein bisschen positiv, gucken Sie mal, ne, dass wir die Leute nicht zu deprimiert entlassen. Und Sie haben sehr, sehr deutlich die deutsche Lage kritisiert und auch die deutsche Politik. Und ich weiß nicht, ob der Merz von der Wahrnehmung alleine nochmal rauskommt. Ich habe das Gefühl, egal was der jetzt sagt oder tut, ob das Fußball ist oder Kommentar oder was auch immer, der ist irgendwie durch, ist so mein Gefühl.
Naja, da kann er jetzt nichts dafür, dass die deutsche Autoindustrie so dermaßen in Bach runtergeht. Und das ist natürlich gebündelt in Baden-Württemberg. Da gibt es natürlich viele Automobilzulieferer, die im Umfeld von Porsche, von Mercedes, von Bosch unterwegs sind. Und denen geht es ja allen nicht so gut. Ja, also, dass die natürlich klagen, das ist klar. Aber ich glaube nicht, dass für jedwedes Problem die aktuelle Bundesregierung da jetzt irgendwie ja angegriffen werden kann. Klar, es gibt genug Sachen, die bremsen. Aber ich glaube, die deutsche Autoindustrie gehört jetzt vor dem Hintergrund dieser ganzen strukturellen Verwerfungen jetzt nicht zu den Krisengewinnern oder aufstrebenden Branchen. Ich glaube, die drücken alle die Daumen, dass es noch ein bisschen gut läuft. Aber da bläst schon die ausländische Konkurrenz schon zum Halali.
Also es ist schon erstaunlich, wie wenig Rückhalt Merz in der Wirtschaft zu haben scheint.
Du, das hat sich jetzt im letzten Jahr wirklich massiv verstärkt. Er ist ja angetreten, so als Wirtschaftskanzler, und viele sagten, ach, der versteht uns, der kennt unsere Probleme. Und mittlerweile sind da wirklich viele ernüchtert. Also das wird noch wirklich spannend. Jetzt sind wir mal gespannt, ob diese Reformen, ob die fruchten, ob da noch weitere Reformen folgen und ob das dazu beitragen kann, dass die deutsche Wirtschaft wieder ein bisschen zulegen kann, weil momentan bewegen wir uns ja schon so am Rande der Stagnation. Aber Sandra, da sprechen wir die Tage drüber. Was sind denn jetzt deine Pläne fürs Wochenende? Wie lebst du dich wieder ein in New York?
Also nachdem ich jetzt längere Zeit aus dem Koffer gelebt habe wie ein Nomade, bin ich total froh, in meinem Apartment, meinem Bett, mit meinen Sachen zu sein. Ich bin so happy. Die meisten meiner Freunde sind außerhalb der Stadt. Ich habe auch eine Einladung in den Hamptons. Das ist mir jetzt zu anstrengend. Ich bin froh, jetzt hier bleiben zu können und dann mit neuem Schwung in die neue Woche gehen zu können.
Dann wünsche ich dir, dass die Temperaturen nicht weiter steigen, dass es dir gut geht und wir sprechen die Tage. Mach's gut, bis bald.
Vielen Dank, Uli. Bis bald. Schönes Wochenende. Tschüss.
Das war Biz & Beyond. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Feedback gern an host@bizandbeyond.de oder auf LinkedIn. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Werbung.
Warning, the following ZipRecruiter radio spot you are about to hear is going to be filled with F-words.
When you're hiring, we at ZipRecruiter know you can feel frustrated, forlorn even, like your efforts are futile, and you can spend a fortune trying to find fabulous people, only to get flooded with candidates who are just fine. Fortunately, ZipRecruiter figured out how to fix all that. And right now, you can try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. With ZipRecruiter, you can forget your frustrations because we find the right people for your roles fast, which is our absolute favorite F word. In fact, 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day.
Fantastic.
So, whether you need to hire 4, 40, or 400 people, get ready to meet first-rate talent. Just go to ZipRecruiter.com/zip to try ZipRecruiter for free. Don't forget, that's ZipRecruiter.com/zip. Finally, that's ZipRecruiter.com/zip.
Werbung Ende.